Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church & Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Zuallererst muss ich mich mal entschuldigen dafür, dass unser letzter Podcast zu spät hochgeladen wurde. Das lag daran, dass wir irgendeine komische Störung hatten beim Hochladen. Nicht daran, dass wir jetzt nur noch alle 4 Wochen oder so aufnehmen. Also keine Panik, wir nehmen weiterhin alle 2 Wochen auf und laden auch alle 2 Wochen, das ist zumindest der Plan, Podcast-Folgen hoch. Und heute reden wir über ein sehr spannendes Thema. Um ehrlich zu sein, war ich die letzten Wochen nicht so gehypt und wir haben es immer verschoben, dieses Thema.
Seit Wochen.
Richtig, wir hatten es eigentlich quasi seit Wochen auf der Timeline und dann haben wir spontan immer umgeswitcht. Aber jetzt bin ich richtig hyped. Unter anderem auch, weil ICF München gerade eine Themenserie drüber macht. Das finde ich eigentlich praktisch. Das könnt ihr, also die kann ich schon mal empfehlen. Aber bevor wir zu unserem Thema kommen, Emanuel, wir hatten ja letzte Woche 175-jähriges AB-Verbandsjubiläum.
Wow.
Und ich habe gedacht, ich will dir eine Frage stellen und ich werde sie dann auch beantworten. Und ihr, die ihr da wart, könnt euch die ja auch mal stellen. Und zwar, ich fand, eins der Highlights war das Konzert am Nachmittag, das Golden Harps organisiert hat. Ich fand, also ganz kurz mal, falls irgendjemand hier zuhört, der das mitorganisiert hat, ich fand, alter Schlappen, ich habe gedacht, wie viel Arbeit muss da drin stecken, diese 175 Jahre zurückzugehen und dann zu schauen, okay, welche Lieder passen, welche suchen wir aus, wie machen wir das mit dem Medley, wie machen wir das mit den Übergängen und alles drum und dran, so dass die Leute in nur 2, 3 Proben das auf die Kette kriegen. Also höchsten Respekt.
Also muss dazu sagen, für die, die jetzt nicht da waren, wir haben versucht, am Nachmittag diese 175 Jahre musikalisch nachzubilden, also aus jeder Dekade diese 175 Jahre Lieder zu finden. Dazu haben wir vorher eine Abfrage gemacht und wir hatten, ich bin mir nicht ganz sicher, es waren ein paar hundert Lieder zur Auswahl,
wow,
die uns zugesendet wurden. Die sollt ihr unbedingt spielen, unsere Lieblingslieder. Und daraus mussten die dann die 30, 40 Lieder raussuchen für die 40 Minuten.
Ja. Genau, und dann wurden, wie Emi schon gesagt hat, innerhalb von 40 Minuten 30 Lieder.
Okay, ich 32 Lieder waren es, glaube ich.
Wahnsinn. Eben, also teilweise wurde dann eben nur ein Refrain gesungen oder eine Strophe oder so, also nicht alle Lieder komplett durch. Also
es war an einem Stück quasi ein Song. Medley. 40. Genau. Ja, 40 Minuten ein Song.
Und was meine Frage ist, Emanuel, welcher Song hat, ich sag mal, am meisten resoniert in deinem Herzen in Bezug auf, keine Ahnung, Erinnerung, also da, wo du da so gedacht hast, so, okay, krass, das ist mein Kindheitslied, da
ja,
fühle ich mich. Okay, ja, hau raus.
Ohne Weg, ohne Licht, ohne Hilfe, war in dunkelster Nacht ich verirrt.
Das war ja, da. Okay, das kann ich nicht.
Das ist ein Heilslied aus der Jugendzeit meiner Mama. Und meine Mama, die saß sogar eine Reihe hinter mir. Und ich habe mich zurückversetzt gefühlt in meine Kindheit, weil das hat sie mir jeden Abend vorgesungen zum Einschlafen. Ja, es war ihr Jugendlied sozusagen, was sie dann ihren Kindern vorgesungen hat, also in dem Fall mir. Und dann saß sie am Mittwoch wieder hinter mir und hat das sie singt dann immer so eine Überstimme da rein und das hat sie mir wieder reingeblasen.
Wow.
Dann habe ich mich gleich zurückversetzt gefühlt.
Ja, verstehe ich.
Das war sehr cool. Und es war ein Lied, was wenig Leute kannten. Das war interessant.
Ja, ich kannte es nicht, ja. Was war das? In welcher Epoche?
Ich denke, das kommt aus den Heilsliedern 60ern oder so.
Okay.
Also aus diesen, wie heißen denn diese Lieder, wo Jesu Name nie verklingt, wo das aufkam, das Liederbuch. Ich weiß gar nicht, ob das noch jemand kennt von unseren Zuhörern, das blaue Liederbuch, ultra lange her. 50 Jahre, 60 Jahre her, ja.
Ja. Mein Lied war wie ein Fest nach langer Trauer.
Nein, Hilfe. Das war Religion. Es gab so ein paar Lieder, wo ich gedacht habe, alter Schlappen, Religionsunterricht, Grundschule, ich kann es nicht mehr hören.
Das habt ihr in der Grundschule gesungen?
Ja, wie ein Fest nach langer Trauer.
In einer säkularen Grundschule?
Ja, wir hatten natürlich Pfarrer. Wir hatten fromme Pfarrer als Grundschul-Rallye-Lehrer.
Ah, okay.
Und die haben sowas gesungen, so ist Versöhnung.
Also da, ja, aber da habe ich mich komplett zurückversetzt gefühlt in meine Kindheit und da habe ich ist mir gekommen eben, dass das das Lied war. Ich habe das geliebt. Wir haben das auch rauf und runter gesungen in unserer Gemeinde. Und das war so mein Lied, was ich so abgefeiert habe. Und da habe ich mich auch sofort zurückversetzt gefühlt. Und da habe ich gedacht, so abgefahren, was Musik auslöst in uns. Also auch, was für Erinnerungen durch ein Lied aufkommt. Also ja, Wahnsinn. Ja.
Kann ich voll, das war bei dem Lied war das für mich echt interessant. Es gab noch mal ein, zwei solche Lieder, die ich seit Jahrzehnten nicht gesungen hatte. Was ich bestimmt 20 Jahre nicht gesungen habe und die immer noch den gleichen unangenehmen Gefühl ausgelöst haben. Es gab Lieder, die waren so übersungen, die waren so tot gesungen, die kann ich auch 20 Jahre später nicht mehr hören. Und dazu gehörte das. Ich kann einfach, das kommt nicht so, oh nee, Hilfe.
Ja, spannend.
Dreimal die Woche dieses Lied.
Aber ich kann mir vorstellen, dass jeder von uns, der dabei war, wahrscheinlich ähnliche Emotionen hatte. So bei einem Lied so, oh nee, bitte nicht. Und ja, bei dem anderen so, oh ja, Hammer, meine Kindheit, ich fühle mich zurückversetzt.
Ja, ja, ja.
Cool.
Das war sehr cool, auf jeden Fall.
Ja, und für alle, die dabei waren, ihr habt es ja miterlebt, es war einfach ein sehr, sehr wertvoller Tag und ich fand einfach auch, ich habe so gedacht, also was hätte es für ein besseres Wetter geben können, das war so ein Geschenk, vor allem 1. Mai hat mein Papa Geburtstag, deswegen weiß ich, dass 1. Mai oft kein schönes Wetter ist.
Dein Dad war da, ich habe ihn gesehen.
Ja, der war da, der hat sogar im Chor mitgesungen.
Ich habe ihn gratuliert.
In der zweiten Reihe. Ja? Mhm. Hey, woher wusstest du, dass er Geburtstag hatte? Du bist ja krass.
Wenn ich jetzt sage, Church Tools, ist ja peinlich. Aber
nee, das ist nicht peinlich.
Ich habe das im Kalender gesehen.
Aktiv in Church Tools nach, das ist doch...
Nee, das war auch nicht aktiv, das war nebenbei.
Auch okay. Ist ja völlig wurscht.
Okay, ja.
Da hat es sich bestimmt gefreut.
Ja.
Aber jetzt kommen wir zu dem Thema des heutigen Tages, der heutigen Folge. Und zwar ist es tatsächlich aufgrund einer E-Mail von einer von euch, die gesagt hat, redet mal über Medien und vor allem auch über Medien in der Erziehung.
Also, ich glaube, die Mail haben wir schon letztes Jahr gekriegt.
Ja, die ist schon richtig lange her.
Ja, und wir haben es immer vor uns hergeschoben, weil, also ich war nie so motiviert, darüber zu reden, weil ich selber nicht das geilste Vorbild bin an der Stelle. Umgang mit Medien und Medien in der Erziehung. Ich habe super gute Ideen gehabt und habe es ja auch immer noch im Kopf und manches probieren wir, manches hat gut funktioniert, manches nicht und so. Ja, ist immer eher der Kampf, nicht unterzugehen.
Und ich glaube, dass wahrscheinlich die meisten Eltern, die zuhören und die Kinder ab Schulalter haben, wahrscheinlich genau das Gleiche sagen würden wie du.
Und viele, und ich vermute auch mal viele von euch Jugendlichen, die zuhören oder junge Erwachsene, euch geht es vielleicht auch ähnlich, dass ihr das dumpfe Gefühl habt, das ist nicht gesund, was ich mache, aber vielleicht auch keine Möglichkeit sehe, das anders zu machen. Ne? Es ist einfach wie ein, ich will es nicht zu schlecht sehen, weil es gibt sehr viele coole Seiten auch an Medien, aber es ist wie ein Sog. Ne? Und ich hab mich da auch gefragt, was hat sich da verändert? Weil Medien sind ja jetzt nicht nur, wir denken natürlich bei Medien sofort an Bildschirme, die flackern, also entweder Handy oder PC oder Fernseher, aber Medien sind ja alles, also Lieder sind ja auch Medien oder Bücher sind ja auch Medien. Und ich erinnere mich an meine Jugendzeit, wie ich Bücher verschlungen habe, stundenlang gelesen habe. Also das kann ich heute auch nicht mehr, 5-6 Stunden am Stück lesen, manchmal habe ich 8 Stunden am Stück gelesen. Das ist ja auch wie eine Sucht oder so, aber das hat sich irgendwie anders angefühlt. Das ist irgendwie...
Ja, das glaube ich sofort.
Das ist irgendwie, du gehst da dann, oder ich ging damals dann raus und war einfach gelöst und es war gut. Wenn ich heute 8 Stunden vor einem Bildschirm sitzen würde, wäre ich völlig zerstört. Mir wäre kalt. Ist ja auch interessant, was es körperlich macht. Ne? Man ist ausgelaugt, innerlich leer und so.
Und auch emotional. Ich glaube,
und emotional, genau, kaputt.
Ja.
Ja.
Und das würde ich auch bestätigen, also als ich so über das Thema nachgedacht habe, die letzten Wochen, habe ich auch gedacht, so, also dieses Thema ist so schwierig und so ein krasser Kampf. Ich tendiere dann immer in die Richtung, ich werde einfach amisch. Ich
lehne alle Technik ab.
Ich schmeiß einfach mein Handy. Ich habe so oft dieses Empfinden gegen mein Handy. Ich schmeiß es einfach weg, weil es mich Gefühl teilweise so versklavt, wenn ich wirklich drüber nachdenke. Ich habe von jemandem eine Statistik gehört, ich habe keine Ahnung, ob die stimmt, aber ich würde sagen, ja, die spiegelt schon einen Tick meine Alltagsrealität wider. Obwohl ich älter bin, die Statistik hat gesagt, ein 16-Jähriger nimmt 2000 Mal am Tag sein Handy in die Hand und das Handy ist nie mehr als 2,5 Meter von ihm entfernt. Und da habe ich weiß nicht, ob es 2000 Mal bei mir sind, aber ich habe mich auf jeden Fall ertappt gefühlt in Bezug auf die Reichweite, wo ich mir denke, ja, wann ist mein Handy denn weiter weg als 2,5 Meter bei mir?
Das war das erste große Versagen in unserer Erziehung. Wir hatten damit gestartet mit unseren ältesten Kindern. Also bei uns kriegen Kinder relativ, für unsere Kultur relativ spät ein Handy. Bei uns müssen die zwei Bedingungen erfüllt sein. Sie müssen 14 sein und sie müssen den biblischen Unterricht oder Konfi quasi also abgeschlossen haben. So, dass sie, wenn sie religionsmündig sind, dann können sie vielleicht auch besser mit dem Handy umgehen. Und da sind sie dann meistens schon die Letzten in der Klasse. Ich denke, sie sind eigentlich immer die Letzten in der Klasse, die ein Smartphone haben. Ah, sie kriegen es auch nicht, sie müssen es sich auch noch selber kaufen. Ich kaufe denen kein Smartphone. Und wir haben eigentlich immer, starten immer damit, auch mit den Kindern darüber zu reden, wie gehen wir gut damit um. Das läuft darauf raus, hast du ein Handy oder hat das Handy dich? Das ist so die große Frage.
Gute Frage, ja.
Und wir haben bei den Ersten damit gestartet, dass wir nachts das Handy quasi alle an einen Platz gemacht haben, wo es gelagert war, und nachts wird es nicht benutzt sozusagen. Also ab einem bestimmten, wenn man ins Bett geht oder so, wird es einfach da gelagert, Ladestation, und am nächsten Morgen kann man es wieder haben. Das haben wir nicht durchgezogen. Also das lag zum einen daran, dass wir als Eltern selber undiszipliniert sind, ne? Dann einfach abends noch das Handy mit ins Bett nehmen, da kannst du ja noch wunderbar ein paar Sachen erledigen so nebenbei. Aber auch die Kinder dann angefangen haben, ich habe keinen Wecker, ich möchte noch ein Hörspiel hören, wo Spotify aufkam, ganz schlimm. Lass mich noch ein Hörspiel hören zum Einschlafen und so. Und dann sind wir da einfach übel gebrochen an der Stelle, was ich eigentlich total doof finde, weil ich glaube, das würde den Kindern super gut tun, wenn sie wenigstens über Nacht das Handy weg hätten.
Ja, witzig, dass du das ansprichst, weil, also ich kann ja jetzt nicht von meinen Kindern reden, sondern nur von mir selber oder von anderen in meinem Umfeld. Und ich habe mir vor 2 Wochen einen Wecker gekauft. Danke an David Brunner. Der hat quasi noch den letzten Hint dazu gegeben. Bei unserer hauptamtlichen Konferenz war er der Sprecher. Er ist Pfarrer in der Landeskirche in
Wutachtal.
Danke. Und da ging es auch eben um Medien und um Handykonsum und so. Und da habe ich nochmal ganz stark gemerkt, okay, Priscilla, wenn du nichts machst, dann bist du einfach der Sklave deines Handys. So. Mhm. Und es ist wirklich so. Und dann habe ich mir einen Wecker gekauft vor 2 Wochen. Und ich habe nicht gedacht, dass es viel bringt. Ich habe gedacht, ja gut, dann bin ich halt anstatt die ersten 5 Minuten am Tag an meinem Handy, bin ich halt dann nach 30 Minuten. Aber ich merke, dass es einen größeren Effekt hat, als ich gedacht habe. Und dass es mir gut tut, dann das Handy außerhalb von meinem Schlafzimmer zu lagern, irgendwie zu laden dann über Nacht, und dass ich in meinem Schlafzimmer kein Handy mehr habe.
Du bist mein Vorbild.
Naja, ich hoffe, es hält. Aber genau, also das würde ich mal als ersten Tipp weil ich finde, tatsächlich in diesem Thema, also glaube ich eben nicht, das, was ich mir auch manchmal wünsche, dass die Lösung ist, wir schmeißen einfach alle unsere Handys aus dem Fenster.
Das geht nicht mehr.
Richtig. Und es ist auch schwierig. Und je nachdem, welchen Beruf du hast, also ich könnte auch meines Berufs wegen nicht mein Handy aus dem Fenster schmeißen. So. Aber die Frage ist, wie können wir, ich sag mal, effektive Routinen oder Maßnahmen einbauen in unseren Alltag, die ein Stück weit gewährleisten hört sich so technisch an, aber die uns helfen, dass wir nicht süchtig, abhängig und getrieben sind. Weil ich glaube, die meisten von uns haben auf jeden Fall ein gewisses Suchtverhalten. Ich erkenne es bei mir selber. Ich habe definitiv ein Suchtverhalten gegenüber meinem Handy oder gegenüber meinem iPad.
Also ich würde sagen, meiner Beobachtung nach, den Großteil der Gesellschaft hatten Suchtverhalten gegenüber dem Handy. Es ist sozusagen die ultimativste Strafe, wenn ich unseren Teenies das Handy wegnehme. Gerade neulich einer unserer Kinder was verbockt und ich habe das Handy weggenommen und habe gesagt, du kriegst eine Woche das Handy nicht. Also schon am ersten Abend rumgetigert, schlecht drauf, kaum noch richtig irgendwas machen können oder so, sondern einfach nur so dieses, ich weiß gar nicht, was ich mir anfangen soll ohne ein Handy, ich weiß gar nicht, was ich machen soll ohne ein Handy.
Und ich glaube, das geht ja nicht nur Teenies so, sondern ich glaube, ein Erwachsener hätte genauso reagiert. Also da können wir nicht sagen, ja, die Teenies sind halt alle abhängig, aber ich habe es ja voll im Griff als Erwachsener.
Nee, die Erwachsenen sind kein bisschen besser. Also also sieht man ja, wenn man unterwegs ist, wie viele das Handy einfach dauernd in der Hand haben. Und da ist mir immer wieder das eben im Kopf, was Paulus sagt, im Umgang mit verschiedenen Themen, sagt er ja, Alles ist euch erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Ne? Ich finde, das passt super auch auf Umgang mit Medien. Also wir reden jetzt über Handys, aber es gibt auch Leute, die viel vorm Fernseher sitzen. Sag mal, da ist ja auch nicht anders.
Oder YouTube.
Oder Filme gucken. Ja. Genau, die irgendwelche Filme gucken. Das ist ja nicht anders, das ist das gleiche Thema. Es ist nicht grundsätzlich schlecht, einfach an und für sich, aber es dient halt auf jeden Fall nicht zum Guten, wenn wir da zu viel Zeit davor verbringen. Ne? Mit dem, was wir uns füllen, das ist auch in uns drin. Ne?
Ich finde voll cool, dass du das ansprichst, weil ich merke, dass das in den letzten Wochen und Monaten mein Struggle ist, dass ich das leise Spüren, Anklopfen des Heiligen Geistes wahrnehme, wenn ich YouTube schaue, nicht immer, aber manchmal. Und dann merke ich auch, das ist so ein gewisses Suchtverhalten. Ich muss mich jetzt entspannen, deswegen gucke ich YouTube. Total gefährlich.
Und entspannt gar nicht.
Nee, du entspannst überhaupt nicht. Und du erwartest was von YouTube. Es ist wirklich Suchtverhalten. Ich muss mich entspannen, ich brauche meine Droge, also YouTube so. Und ich tue mich dann quasi immer rausreden in meinem Kopf mit, ja, das ist ja keine Sünde. Ich gucke ja nicht, wenn ich gutes Content gucke, dann ist es ja nicht schlecht, dann werde ich ja nicht negativ beeinflusst. Aber ich merke eigentlich in meinem Herzen, es ist mir nicht nützlich. Und ich merke, auch wenn ich vielleicht keinen schlechten Content gucke, wo jetzt die Werte so verdreht sind oder so, dass jeder andere Christ sagen würde, ich glaube, du hast nochmal Altas im Schrank, was guckst du dir so einen Scheiß an? Selbst wenn ich das nicht mache, merke ich doch, dass wenn ich zu viel konsumiere, ich abgestumpft werde für die Gegenwart Gottes so. Und dass so YouTube quasi das Trigger, dass so eine gewisse Unlust gegenüber Gott so in mein Leben kommt, weil YouTube anscheinend so viel spannender ist und so viel interessanter. Und dann beobachte ich mich manchmal mit, ich habe jetzt keine Lust mehr zum Bibellesen oder zum Beten. Ich freue mich schon, wenn ich mein Handy anschalten kann und dann irgendwelche Sachen aufploppen, die dann quasi wieder die Reize auslösen, ne? Die man so gerne hätte. So, da ist eine Nachricht und dort ist eine Nachricht und da ist eine To-Do und so.
Diese Abstumpfung, die finde ich einen sehr interessanten Effekt, wo man auch wieder sieht, wie unser Gehirn funktioniert. Ne? Durch die vielen Prank und witzigen Videos und so werden Menschen abgestumpft gegen normalen Humor. Wenn du irgendwie bei uns im Essen sitzen die Kinder, die Kleinen und erzählen Witze und die Großen so, so, also das ist schon so, da ist schon eine Abstumpfung eingetreten gegenüber normalem Humor, weil man ja so viel Oberwitziges schon gesehen hat oder so, dass man es nicht mehr wertschätzt. Einfach gestrickten Humor oder Gewalt, das Nächste, ne? Wo es ja Untersuchungen auch dazu gibt, durch das, dass Menschen so viel Gewalt konsumieren, werden sie einfach auch abgestumpft gegenüber den Folgen von Gewalt. Man ist dann schneller bereit, und das ist ja heute so, dass wenn Gewalt ausgeübt wird, dass sie exzessiver ist, bei denen, die sie ausüben, und grenzenloser ist, weil man eine Abstumpfung eingetreten ist. Ne? Das ist mir mal so wichtig geworden, in der Ausbildung von amerikanischen GIs, habe ich mal gelesen, werden ja absichtlich solche digitalen Medien eingesetzt, um die abzustumpfen gegen die Folgen von Gewalt. Also dass sie so exzessiv das reingedrückt kriegen, dass sie quasi intuitiv reagieren und nicht darüber nachdenken, welche Folgen das für das Gegenüber hat, damit sie im Ernstfall auch wirklich wie Soldaten funktionieren als Tötungsmaschine. Ne? Und da werden natürlich auch wir, wenn wir viel Gewalt konsumieren oder so. Und das kannst du jetzt auf jeden Bereich ziehen, ne? Egal, Sexualität oder so, wenn wir sexuelle Content konsumieren, wie, also und das merke ich auch in der Seelsorge, wie das dann auch auf die echte Sexualität sich niederschlägt, wie viel dann kaputt ist auf einmal, weil alles wirkt dann auf einmal fade und blöd und kann nicht mithalten mit dem, sag ich mal, Produzierten, was man da sieht. Und von daher macht uns das viele Konsumieren von irgendwelchen Inhalten in irgendwelchen bestimmten Bereichen macht uns abgestumpft oder nicht mehr, also oder macht unsere Sensorik kaputt für diesen Bereich. Es ist nicht so, dass wir dann besser in diesem Bereich wären oder besser was wahrnehmen würden, sondern das Gegenteil tritt ein, wir nehmen es schlechter wahr.
Und das Ding ist ja auch, jetzt sagen vielleicht Leute, ja, das ist ja alles ein Algorithmus und das, was ich anschaue, das wird mir wieder vorgeschlagen. Und wenn ich nur quasi safe unterwegs bin im Internet, also wenn ich kein pornografisches Material angucke, wenn ich keine Gewaltszenen angucke oder so, dann wird mir das ja auch nicht vorgeschlagen. Aber das stimmt nicht. Also das ist das Problem, weil der Algorithmus nicht nur funktioniert, so dieses, was gucke ich an und die vorgeschlagen wird, sondern der Algorithmus hat einfach nur das Ziel, dich so lange wie möglich auf der Plattform zu halten und deswegen auch immer wieder so Trigger oder so Reize raushaut und natürlich auch dein Alter eine Rolle spielt. Ne? Also Google, das kann man ja nachgucken bei Google, was Google alles eingespeichert hat über dich, also einfach, weil Google ja dich analysiert und dann ist da zum Beispiel dein Alter, dein Geschlecht und so weiter, ob du im Beziehungsstatus bist oder Single und tralala, ob du Kinder hast. Und dann wird dir auch aufgrund dessen von deinem Profil aus Sachen zugehauen. Das heißt, wenn du Teenie bist oder junger Erwachsener, kannst du eigentlich schon fast davon ausgehen, dass dein Algorithmus dir irgendwelche Gewalt oder Sexszenen reinspült, obwohl du nie da drauf bist. So. Und das ist halt auch das Problem. Ne?
Ja, aber selbst wenn du jetzt gerade sagst, guten Content und so, selbst da empfinde ich das ganz krass in Gemeinde, wie, was für eine schlechte Auswirkung das hat. Also wie viele von uns konsumieren, ich sage jetzt mal ganz bewusst, konsumieren Predigten von irgendwelchen Star-Preachers. Und finden dann ihren eigenen Pastor zu Hause oder die Leute zu Hause predigen als alle, als langweilig. Und so, das macht der Blablub von der Gemeinde, den ich immer gucke, mit seinen 100.000 Klicks halt viel cooler. Und was die für eine Bühnenshow abliefern oder so. Oder Musik, genau das Gleiche. Ne? Der eigene Worship-Lobpreis zu Hause ist immer kacke gegenüber dem Obergeilen, was Kirche XY abliefert oder irgendeine Band irgendwo abliefert bei YouTube. Auch da treten Abstumpfungen. Das viele Musik hören, das viele sich reinziehen, macht auch ein Unzufrieden mit der Realität, die man erlebt in der eigenen Gemeinde. Und von daher ist auch guter Content am Ende scheiße.
Spannend. Ja. Und was mir gerade noch eingefallen ist, noch was ich total paradox, aber logisch finde, ist, dass ja es auch ja um soziale Medien geht. Also jetzt Sachen wie YouTube oder WhatsApp oder so wird ja als soziale Medien propagiert, aber das, was es eigentlich macht, ist nicht sozial, sondern es macht einsam. Also gibt es ja auch Studien drüber. Oder ich meine, jeder kann die Selbsterfahrung machen, wie fühle ich mich nach einem halben Stunde, Stunde, zwei Stunden auf Instagram. Ich fühle mich nicht connected, sondern ich fühle mich einsam so. Und das finde ich halt auch so krass irgendwie. Also, dass quasi suggeriert wird, ich habe total viel Kontakt, jetzt beispielsweise bei Instagram. Aber das, was am Ende bei rumkommt, ist, dass ich mich einsam fühle und dass ich eigentlich denke, ich bin so connected, aber ich eigentlich nicht connected bin, weil ich in real life weniger connected bin, weil ich ja logischerweise viel mehr Zeit auf Digitalem verbringe als wirklich im Echten. Und da merke ich auch in meinem Leben, ohne dass ich das manchmal merke oder wirklich wahrnehme, so ein Einsamkeitsding reinkommt. Und das Problem ist, was ich auch beobachte, ist, dass wenn ich jetzt in real Beziehungen bin und nicht drauf aufpasse, dann bemerke ich, wie ich ab und zu denke, ja, ich müsste jetzt mal auf mein Handy gucken. Ich müsste mal, ob Person XY mir geschrieben hat oder tralala oder so, was ja total bescheuert ist. Also wenn ich bei meinen Eltern zu Hause auf dem Sofa sitze und drüber nachdenke, ich müsste jetzt mit Person XY noch Kontakt haben, also dann habe ich ja automatisch, also schrumpft die Qualität von diesen echten Beziehungen, die ich gerade leben könnte, weil ich denke, ich müsste sonst noch überall unterwegs sein.
Genau. Und das ist etwas, was ich früher oft mit meiner Frau zusammen beobachtet habe, wenn wir irgendwo waren im Restaurant oder so oder in der Stadt unterwegs, wie viel Pärchen oder Menschen zusammen an einem Tisch sitzen oder in der Straßenbahn in einem Vierer sitzen und eigentlich gar nicht Beziehung mit sich haben, sondern alle sitzen am Handy und lachen über irgendwas, was sie im Handy sehen. Und manchmal erwische ich mich selber dabei.
Ja, ich auch.
Und dann denke ich so, Mist, das will ich nicht.
Ja.
Und dann versuche ich es bewusst wegzulegen. Aber es ist so schnell passiert, dass man versucht, noch alles mitzunehmen, was man denkt, was noch wichtig wäre, dass man auch noch nicht verpassen will. Und am Ende verpasst man alles, wenn man irgendwo nichts verpassen will. Das ist schon sehr paradox. Ja. Also mir ist da auch nochmal wichtig, vielleicht ein paar Prinzipien aus der Bibel zu formulieren im Umgang mit Dingen, die vor allem bei Paulus, finde ich, sehr gut formuliert sind. Ne? Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Er formuliert es in Bezug auf das alttestamentliche Gesetz. Aber ich denke, dieses Prinzip, Jesus hat uns frei gemacht. Und wir sollen uns nicht mehr gefangen nehmen lassen von den Dingen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip, das uns leiten darf, dass wir wirklich darum kämpfen, dass nicht die Medien uns besitzen, sondern dass wir mit den Medien lernen, umzugehen. Ja, und wir nicht Getriebene sind von irgendwelchen Bildschirmen. Ja.
Und ich glaube, ich finde, du hast es gut ausgedrückt. Ich glaube, es ist ein Kampf. Und ich glaube, das ist auch gut, sich zu verinnerlichen. Nur weil es schwer ist, heißt das nicht, ich gebe dann wieder einfach auf. Sondern also jeder, der mal ein Alkoholproblem hatte, der weiß, wie schwer das ist, vom Alkohol loszukommen. Mhm. Und wir denken dann manchmal, oh, warum funktioniert das nicht? Ich nehme mir jetzt irgendwie vor, ich gehe nur noch 10-mal auf WhatsApp anstatt 100-mal am Tag und es funktioniert aber nicht. Und dann sind wir so frustriert und geben gleich auf. Aber ich glaube, wir müssen uns auch vergewissern, oder ich merke das gerade, also dass ich wirklich ein Suchtverhalten gegenüber Medien habe und dass das eben nicht so easy ist und dass es wirklich ein Kampf ist. Und deswegen gehe ich oder versuche ich, da anders reinzugehen und sagen, okay, Priscilla, du brauchst wirklich gute Strukturen, gute Routinen, du brauchst Menschen, die dich spiegeln, damit du ein gutes Verhalten findest, sonst bist du verloren. Du kannst nicht da reingehen und sagen, ah ja, ich probiere mal das und das. Funktioniert nicht, zumindest nicht bei mir.
Ja. So. Ja, und da können wir jetzt gleich drüber sprechen. Was sind so gute Strukturen, gute Verhaltensweisen, die dir helfen oder die uns helfen, den Umgang oder den Kampf aufzunehmen, da nicht unterzugehen mit Medien? Was versuchst du zu leben, Zilla?
Also das Erste, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist, dass ich mir einen Wecker angeschafft habe, unter anderem auch deswegen, weil ich sagen will, ich will zuerst mich mit Gottes Wort füllen und dann quasi gewappnet auf mein Handy gucken. So. Mhm. Weil ich merke, es macht einen Unterschied, ob ich zuerst auf mein Handy gucke oder zuerst in meine Bibel gucke. So.
Ja.
Und ich glaube, alleine diese Routine ist ein Game Changer oder kann zum Game Changer werden. Mhm. So. Und wo auch, ja, also, und das können wir auch sehen in jetzt gerade zum Beispiel in dem Leben von Jesus, ne, wie öfters in den Evangelien sagt, dass oder geschrieben ist, dass Jesus früh morgens aufstand und Zeit mit seinem Vater verbracht oder so. Und ich wahrscheinlich kann man es auch psychologisch herleiten oder so, dass es eben das, mit dem ich mich beschäftige am Morgen, dass das eine Auswirkung hat auf den Tag, mehr als mit der Sache, mit der ich mich 2 Stunden nach dem Aufstehen beschäftige. So. Und das, mit dem ich mich beschäftige, wenn ich ins Bett gehe. So. Und deswegen glaube ich, dass, also das ist ja auch so ein bisschen woke, aber so Morgenroutine und Abendroutine in Bezug auf Medien ein Gamechanger sind. Das wäre jetzt mal mein erster Tipp.
Ja, also ich kann nur sagen, ich mache das schon lange so, dass ich morgens frei übersetzt nach dem Motto, was es bei den amerikanischen Evangelikalen gibt, First Bible, then Breakfast, dass ich dieses erst Bibel, dann Handy. Also das Handy ist das Letzte in meiner Morgenroutine, was ich in die Hand nehme. Und wenn alles andere erledigt ist, also morgens die Kinder versorgt sind, die Hühner versorgt sind, Bibel gelesen habe, fertig gerichtet bin, angezogen und in der Regel auch gefrühstückt, falls ich frühstücke nicht immer. So, das Letzte ist das Handy am Morgen. Und anfangs ist mir das echt schwer gefallen, weil manche Leute, die schreiben schon früh morgens, keine Ahnung, um 6 oder so irgendwelche Sachen und so. Und ich musste mich dann zwingen dazu, einfach zu sagen, nee, die Sachen können warten bis um halb neun oder so. Manchmal bin ich auch früher fertig, um 8 oder so, und dann schreibe ich da. Und das ist super. Das hat mir wirklich Freiheit gegeben innerlich. Ich fühl mich nie so frei den ganzen Tag wie in diesen 2 Stunden morgens, wo ich genau weiß, es kommt kein Handy auf den Tisch.
Ja.
Das ist super. Abends bin ich nicht so gut in der Abendroutine. Aber was mir noch gut geholfen hat, ist, Methadon setzt man manchmal ein, um Heroinsüchtige runterzubringen. Und mir hilft es wirklich, Dinge zu finden im Handy, die nicht so süchtig machend sind. Also zum Beispiel, ich bin als Mann ja sehr gefährdet, also Spiele. Das ist so typisch, viele Männer kenne ich, die einfach irgendwelche Spiele machen. Ne? Und früher habe ich die klassischen Spiele gespielt am Handy. Manche lachen jetzt wahrscheinlich so Clash of Clans, Clash Royale, so die typischen Männerspiele. Natürlich auch welche als Jugendpastor. Die Jugendlichen, die finden das ja auch geil. Wo bist du gerade? Was machst du und so? Finde ich super. Und habe gemerkt, auch diese Spiele sind ja immer drauf ausgelegt, komm schnell zurück. In 90 Minuten läuft dein Ding ab, dann gibt es die nächste Belohnung, komm wieder und so. Und du fängst dann an, den Tag zu strukturieren nach irgendwelchen Spielen. Das ist völlig krank. Aber machen viele, also immer dieser Versuch, dich auf der Plattform zu halten. Und dann habe ich irgendwann von meiner Frau gelernt, die hat ein Spiel gespielt, was einfach, sage ich mal,
bocklangweilig ist.
Ja, zu Candy Crush-like.
Ja.
Einfach, das hat keine Suchtauswirkung. Du stehst da und es ist wie so meditatives Hin- und Herschieben von irgendwelchen, von irgendwelchem Müll oder so, ne?
Ja.
Das habe ich angefangen zu spielen. Habe alle anderen gelöscht. Und das ist wirklich gut. Weil da fällt es mir einfach nicht schwer aufzuhören.
Quasi so als, also nicht, dass du jetzt motivieren willst, lade das Spiel runter, sondern wenn du...
Lösche alle anderen.
Genau.
Genau. Und da habe ich auch gemerkt, ich muss manchmal bin ich, oder ich habe oft so krasse Ziele mir gesetzt, so ich werde jetzt auf 0 schieben, ja, nie wieder spielen. Habe alle gelöscht,
ja.
3 Wochen später wieder alle,
ja, genau,
runtergeladen.
Ja.
Und jetzt geht es schon echt sehr lange, sehr gut. Habe dieses langweilige Spiel von meiner Frau auf meinem Handy. Ja, das kann ich 10 Minuten spielen und das ist überhaupt null Problem für mich, das einfach auszumachen. Da merke ich einfach, das ist wie Methadon für einen Heroinsüchtigen. Ich kann das... Also auch wenn ich da abends im Bett liege und einfach nur meinen Gedanken nachhängen will oder so, dann kann ich da diese Gems hin und her schieben und mach's dann einfach aus. Meine Kinder lachen mich schon aus, weil das halt so gar nicht zu mir passt eigentlich, so Zeit zu vertändeln. Aber ich denke für mich, ich habe vorher viel mehr Zeit vertändelt.
Mm.
Mit dem anderen, ach so spannenden und ach so männlichen irgendwas Sachen. Und dann hilft manchmal, wenn wir nicht die ganz großen Wurf machen, hilft manchmal einfach Methadon. Einfach ein kleines Ding, was wir finden, was uns nicht abhängig macht, sondern uns eben Freiheit verschafft.
Ja. Ein anderer Tipp würde ich noch sagen, ist bewusst bei Erlebnissen, die ich habe, oder bei To-Dos am Tag, bei Terminen, das Handy nicht mitzunehmen oder im Auto zu lassen oder so. Ich versuche das gerade, das fällt mir extrem schwer.
Crazy.
Ich versuche das zum Beispiel gerade, wenn ich bei meinem Patenkind bin, dann mein Handy nicht mehr in die Hand zu nehmen. Also entweder ich lasse es im Auto oder ich versuche es in der Tasche zu haben. Das fällt mir richtig schwer, vor allem, wenn ich unterwegs bin. Und da habe ich auch schon gesagt, wie bescheuert ist das? Früher waren wir alle unterwegs ohne Handys, also zumindest Leute, die so alt sind wie ich und älter oder wie wir. Und heutzutage denkst du dir, scheiße, ich kann nicht mehr ohne Handy aus dem Haus, weil wenn mir irgendwas passiert, dann denke ich mir so, hä, früher habe ich das auch nicht gedacht, gell?
Ja, genau. Das ist eine interessante Diskussion mit Eltern hier in der Stadt oder so, die dann sagen so, wie, eure Kinder sind in der Stadt unterwegs ohne Handy. Wenn denen was passiert, dann denke ich so, hey, meine ganze Kindheit bin ich ohne Handy. Ich bin in die Ferien gegangen, auf irgendeine Freizeit, und meine Mutter sagt, die ging 14 Tage. Meine Mutter sagt dann, wenn ich heimkomme, ja, da hätte ich ja auch mal anrufen können. Ich war 14 Tage weg und habe mich nicht einmal gemeldet oder so zu Hause. Und die sind nach dem Prinzip gelebt, der wird schon noch leben, wenn er sich nicht meldet, sonst würde er jemand anrufen oder so. Ja. Und heute, dein Kind geht zum Musikunterricht und muss natürlich das Handy mitnehmen, weil der Weg ist ja auch so gefährlich und könnte ja was passieren, wie wenn das Handy dann helfen könnte.
Ja.
Und also wir laden das Handy auch ein bisschen religiös auf an der Stelle, wenn es uns Sicherheit geben würde oder so. Ja. Auch manche Eltern, die ich beobachte, die dann dauernd ihre Kinder anrufen. Was machst du gerade? Wo bist du gerade? So wie so ein kleines Satellit dann.
Ja, du kannst ja auch dein Kind tracken.
Ja, das gibt's.
Also mit dem Handy kannst du genau gucken.
Kenne ich tatsächlich auch Eltern, die ihre Kinder tracken, ohne dass es die Kinder wissen. Auch das finde ich sehr gruselig, muss ich sagen. Solche Sachen. Und da merken wir, wie wir, also da, ich will das auch mal geistlich sehen, wie wir wirklich auch, sage ich mal, Verantwortlichkeiten oder Aufgaben, die Gott eigentlich übernehmen will in unserem Leben, wie wir die versuchen, an so ein technisches Instrument zu delegieren. Gib mir Sicherheit, gib mir das Gefühl, ich kann auf mein Kind aufpassen, oder gib mir das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff.
Ja.
Und das ist einfach eine Lüge, es ist nicht so. Es bereichert unser Leben nicht besonders, es verarmt in vielen Bereichen das Leben. In manchen, also wir haben jetzt zu wenig über das Gute geredet. Es gibt natürlich manche Bereiche, die sind, also meine Arbeit ist auch undenkbar für mich ohne Handy. Und ich versuche ja auch bei uns im Verband unsere Angestellten darauf zu trimmen, dass sie gut mit Handys umgehen, dass sie irgendwie eben Arbeitsprogramme auch als App auf dem Handy haben, Kommunikationswege über das Handy läuft, Synchronisation für die Arbeit. Also das Handy ist ein unverzichtbarer Helfer für eine gute Arbeit auch geworden. Ich will es nicht zu schlecht sehen, aber es hat halt riesige Gefahrenpotenziale, die wir aktiv angehen müssen.
Ja. Ich glaube, ein weiterer Tipp, den ich noch habe, ist, tausch dein Handy mit dem Partner oder einem guten Freund. Und lass ihn einfach alles angucken, was da so
ist. Ja,
vor allem ist auch cool. Also jetzt YouTube-Verlauf, Insta, wie heißt das? Ich bin immer auf Insta, aber diese Seite, wo dir einfach alles angezeigt wird nach deinem Algorithmus oder so. Und lass ihn mal kritisch schauen, so dieses, hey, tut dir das wirklich gut, dass du so viel Baby-Content guckst, obwohl du Single bist? In meinem Fall zum Beispiel, merke ich gerade. Mir wird ständig irgendwas vorgeschlagen von irgendwelchen Babys und Mamas und so, weil ich das auch gerne gucke tatsächlich. Mhm. Aber es beeinflusst mich natürlich, weil ich denke, ich muss
das auch haben. Aber das ist doch nichts Schlechtes.
Richtig, und darum geht es dann wieder, ne? So dieses, okay, es ist ja keine Sünde, irgendwelche Mamas anzugucken, die irgendwelche Babys haben. Aber gleichzeitig ist die Frage, ich bin gerade als Single hierher gestellt und ich glaube nicht, dass es förderlich für mein Leben ist, wenn ich mich jetzt permanent mit Baby-Content beschäftige.
Ja, ich denke, das ist echt auch ein sehr feiner Gedanke von dir, wo wir uns auch dann so wichtige Fragen stellen müssen, wie, also mal ganz ehrlich, uns einfach hinsetzen müssen und überlegen, das, was ich da massig konsumiere, fördert es meine Liebe zu Gott und Menschen, fördert es Dankbarkeit in meinem Leben, fördert es die guten Seiten meines Daseins? Oder befeuert es andere Themen? Neid? Also man, auch was ich oft erlebe, dieses sich dann über Menschen lustig zu machen. Ne? Mm. Also fördert das auch so ein bisschen ein Hochmutsdenken, wenn man sich Sachen anguckt, Fails, dauernd Fails von irgendwelchen Leuten. Man denkt, ach, wie blöd sind denn die Menschen? Wie doof sind die alle draußen? Und natürlich sich dann selber gut fühlt, weil man ja von einer objektiven Position sich lustig machen kann über die doofen Leute und so. Also was fördert es? Welche Werte fördert es in meinem Inneren? Das nochmal ehrlich zu beantworten. Und dann ist manches, was an und für sich nicht schlimm ist, trotzdem schlimm.
Ja.
Ja. Und dann sicherlich auch, mir hilft es auch Zeit, also Wecker zu stellen aktiv. Ich stelle mir auch Wecker zwischendrin. Ich entscheide quasi, bevor ich, also wenn ich es gut mache, ich will es nicht so tun, wenn ich das immer mache, aber wenn ich es gut mache, dann stelle ich mir auch einen Wecker und sage, so lange möchte ich jetzt Zeit verbringen in diesen Medien und dann mache ich den Wecker an, 20 Minuten oder keine Ahnung und dann klingelt der Wecker und dann bin ich wieder in die Entscheidung gestellt. Snuzzle ich den Wecker oder sage ich dann Schluss, jetzt ist gut, ne? Und wenn ich das nicht mache, das ist, was ich gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, dann hält mich eben der Algorithmus auf der Seite. Hält mich. Und wir werden irgendwann wie in der Matrix irgendwie eingefroren sein in dieser technischen Welt und da drin gehalten werden, unendlich lang, wenn wir nicht aktiv aussteigen.
Und das ist auch ein guter Punkt, ne? Wir verlieren ja das Zeitgefühl, wenn wir da auf solchen Medien sind. Und deswegen denke ich auch, ist es ein guter. Also vorher zu entscheiden, okay, ich will nur so und so viel Zeit auf dieser Plattform verbringen, weil sonst bestimmt die Plattform, wie lange ich da bin.
Ja, ja, genau. Und es ist einfach eine Lüge. Wir müssen nicht so tun, wie wenn wir selbstbestimmt wären. Wir sind nicht selbstbestimmt. Im Umgang mit Medien sind wir nicht selbstbestimmt, weil die Medien einfach immer besser sind als wir. Und da hat bei mir was gechanged vor vielleicht 8 Jahren oder 10 Jahren, da habe ich ein längeres Interview gelesen mit den Entwicklern, mit verschiedenen Entwicklern aus dem Silicon Valley, die Apps entwickeln, Lernsoftware und so. Und da waren zum Beispiel Leute dabei, die haben Schulungsmaterial für Schüler entwickelt und für Tablets und so. Und da wurden die gefragt in diesem Interview, was ist mit euren eigenen Kindern? Wie erzieht ihr eure eigenen Kinder? Und dann hat der eine gesagt, meine Tochter ist in der 5. Klasse, die weiß nicht mal, wie man Google schreibt. Die kriegen überhaupt keine Medien. Und dann sagen die, aber ihr entwickelt doch die Sachen für diese Altersgruppen und Jünger. Ja, aber ich weiß ja, wie die funktionieren, haben die dann, die Entwickler, gesagt. Ihre Firmen beschäftigen Heere von Psychologen, die sich nur damit beschäftigen, wie die Psyche des Menschen ausgetrickst werden kann durch die Technik, so dass der Mensch nicht mal merkt, dass er manipuliert wird. Und da habe ich gedacht, das ist so krass. Das wusste ich nämlich nicht vorher, dass diese technischen Firmen eben auch Psychologen beschäftigen, die sich damit mit der menschlichen Psyche beschäftigen und wie diese Psyche eben technisch ausgetrickst werden kann. Und die lassen ihre eigenen Kinder das nicht benutzen, aber versklaven die Kinder aller anderen Leute mit dem Zeug. Ja. Und das hat für mich schon was geändert. Seitdem bin ich super kritisch gegenüber den Sachen. Ja. Es gibt einer der größten, das habe ich dann später auch noch mal kennengelernt, einer der größten, vielleicht der größte Hersteller von Technikprodukten in Deutschland. Der hat 5 Kinder. Er selber verdient sich einen Arsch voll Geld mit Herstellung von Technik und Vertrieb von technischen Sachen, und dem seine Kinder dürfen nichts davon benutzen. Die Familie habe ich mal privat von jemand, der sie kennt, gehört, dass der seine Kinder technikfrei erzogen werden, obwohl er selber das Geld damit verdient. Da denke ich immer so, die Leute müssen ja wissen,
ja,
was es macht.
Sehr aussagekräftig, ja.
Ja. Die lassen es ihre eigenen Kinder nicht.
Ja. Ich habe noch 2 Tipps.
Sehr cool.
Der erste Tipp ist, das habe ich vorher schon angerissen, dass ICF München gerade eine Predigtserie drüber macht, finde ich mega. Ich glaube, die heißt Digitales Babylon. Mhm. Ich finde es geil, dass die das so provokativ nennen. Also das finde ich echt eine Empfehlung. Da habe ich auch ein paar Sachen, was ich jetzt genannt habe, draus und habe, glaube ich, 2 Predigen geguckt und die haben dann auch so Talkrunden danach noch. Und werde ich auch weiter noch fertig schauen, weil ich das sehr hilfreich, also ich habe manches schon für mein Leben mitgenommen und auch nochmal mehr eine Sensibilisierung dafür.
Ja.
Und der zweite Tipp, was mir jetzt gerade nochmal gekommen ist, auch in dem, was du gesagt hast, dass wir dafür beten müssen, glaube ich. Also für unsere Kinder, für uns selber, weil es wirklich ein Kampf ist, verantwortungsvoll mit Medien umzugehen. Und ich glaube auch, wir das nicht alleine ohne Gottes Hilfe schaffen.
Ja. Und was mir noch wichtig ist, ist, dass wir nicht in eine neue Gesetzlichkeit verfallen. Es gibt auch Menschen, die versklaven sich in Regeln und Strukturen. Und da finde ich das Prinzip im Neuen Testament sehr gut, dass Jesus mal formuliert, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Ne? Also es geht ja nicht darum, in unserem Leben, ich sage jetzt mal so ganz allgemein, möglichst viel Böses draus zu halten. Das wäre die gesetzliche Sicht. Sondern es geht darum, möglichst viel Gutes drin zu halten.
Ja, ist gut.
Das heißt, Christus, wenn Jesus deine Liebe ist, wenn Jesus deine Freude ist, wenn du mit Jesus dich beschäftigst, dann bekommen die Dinge in deinem Leben den richtigen Stellenwert. Nur, dass wir jetzt nicht so eine gesetzliche Sicht auf das Thema nehmen, das kann nämlich super schnell passieren auch, dass wir sagen, das ist alles so böse und wir müssen das alles mit Regeln und so weiter draußen halten. Starte vielleicht, wenn du eine Regel, eine Ordnung in dein Leben implementierst und du noch keine hast, keine Routine in der Sache, dann starte eher damit, dass du feste Zeiten mit Jesus hast in deinem Leben. Von diesen Zeiten und verbanne aus diesen Zeiten alles Technische, alle anderen Medien, außer vielleicht die Bibel. Und in diesen Zeiten bekommen dann die restlichen Dinge deines Lebens auch den richtigen Platz. Ne? Mhm. Das ist der richtige Ansatzpunkt.
Ja. Ja, das finde ich gut, weil es geht ja in unserem Leben nicht darum, dass wir technikfrei durchs Leben kommen, sondern mit Jesus.
Das ist der Punkt. Genau. Wir brauchen Freiheit von dem, was uns gefangen nehmen will, damit wir frei sind für das Gute, was uns Freiheit geben will im Leben. Ne? Das ist die Zielsetzung.
Ja. Cool.
Dann.
Also ich bin am Ende mit meiner Weisheit.
Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe, es ist deutlich geworden. Wir sind selber jetzt keine Pros.
Null.
Sondern wir strugglen die ganze Zeit selber damit, also ich auf jeden Fall.
Ich auch.
Und ich kämpfe und ringe darum, ich probiere immer wieder neue Routinen aus und ich ringe wirklich darum, dass Jesus meine größte Liebe ist in meinem Leben, damit sich von dem her die anderen Dinge ordnen. Und ich brauche Menschen, die mir in mein Leben reinreden und die mir den Spiegel vorhalten. Mm. In meinem Fall ist es relativ einfach, weil ich viele Kinder habe. Und die sind gnadenlos. Papa, erzähl mir nichts, was du selber nicht lebst. Mm. Und dann weiß ich so, wow, okay, that's right. Und das ist super. Und wenn du das nicht hast, automatisch Leute in deinem Umfeld, die dir den Spiegel vorhalten, dann such sie dir aktiv. Gib Menschen das Recht, die nah an dir dran sind, reinzureden in dein Leben. Das hilft auf jeden Fall.
Ja. Amen. Ich hoffe, euch hat's geholfen ein Stück weit.
Ja, schreibt uns mal. Also das würde mir echt interessieren, ob ihr sagt, das ist hilfreich oder ob ihr sagt, ey, was für ein Quatsch, das war ja irgendwie gar nicht hilfreich.
Am Leben vorbei, oder? Ja. Nichtsdestotrotz, wir werden uns auf jeden Fall in 2 Wochen hören, unabhängig davon, ob es euch geholfen hat oder nicht. Aber wir hoffen natürlich, dass es für euch ein Segen war.
Ja, und vielen Dank an alle, die uns immer wieder auch mal Rückmeldung geben, dass sie gerne hören und dass es hilfreich ist auch oder auch ja, gut ist einfach das, was wir an Content hier bieten.
Ja.
Wir sind auch Medien.
Richtig.
Und wir versuchen euch auch möglichst lang hier auf der Plattform zu halten. Gut. Danke euch.
Bis dann, macht's gut.
Ciao.
Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.